shit.
Nobody.
Nobody.
Does it better.
Nein. Come on.
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 9 von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host VZY. Was hast du erwartet? Der Drip ist retarded. Der Boy is back, sozusagen. Und das, obwohl ich euch fast angelogen habe von wegen Pause und Zeit zur Besinnung etc. Also das mit der Podcast-Pause war schon ernst gemeint und die wird leider schneller kommen, als man denkt. Aber ich habe tatsächlich all meine Termine so gut wie möglich zur Seite geschoben, um noch eine kleine Folge VMV zusammenzukratzen. Es gibt heute keine coolen Gäste, keine Promis, keine Diskussionen. Einfach 100% ungefilterter Mr. V-Content. Einfach die volle Ladung Vizzy und damit meine ich nicht mein letztes Date in Polska. Der Homie Riri hat auf Twitter geschrieben, ein Freitag ohne Viben mit Vizzy ist wie eine Party ohne Bitches. Und da mir bei solchen Vergleichen immer gleich warm ums Herz wird, da konnte ich euch jetzt nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es ja ein Future-Album zu besprechen, die Bully ist zurück und natürlich gibt es mal wieder eine Dosis Rap-Français-Expertise für all meine wissbegierigen Bohème und Fremdrap-Fans. Natürlich suche ich noch immer nach einer passenden Lösung für die Tassen, aber das wird leider noch etwas dauern. Aber folgt auf jeden Fall Viben mit Vizzy auf Instagram oder Veni Vidi Vizzy auf Twitter, denn man munkelt bereits auf den Screets, dass es da in Bälde mal eine Verlosung geben wird. Nun ja, das schöne Wetter und die Bundesliga sind zurück nach gefühlt 8 Jahren ohne Fußball. Und auch wenn die Spiele ohne Zuschauer eher wie eine Trainingseinheit wirken, so war ich doch mehr als happy, mal wieder ein paar Tore zu sehen. Ich bin nämlich letzten Samstag zu meinem musterdeutschen Bruder Max gegangen. Wir haben auf Sky die Bully-Konferenz geguckt, einen fast feinsten Trank vernichtet und danach noch den Grill angeschmissen. Einfach mal ein paar Bratwürste naschen und viben. Ich habe echt gedacht, mir wachsen Flügel und ich verwandle mich in den Bundesadler bei dieser illustren Ansammlung von deutschem Kulturgut. Brrr. Na gut, das klang jetzt eher wie eine Bundestaube, aber ihr wisst, was ich meine. Fuck it.
Ouais, ouais, KAA 272€ dans l'ascenseur du building. Toi-même, tu sais. Rendez-vous demain soir.
Jedenfalls ist es immer gut, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht zu werden, gerade weil ich mental sehr oft zwischen Chicago, Atlanta und dem Banlieue von Paris hin und her wechsle. Aber genau in die Pariser Vorstädte soll es heute mal wieder hingehen. Und zwar nach Sevran 93270 im Nordosten von Paris. Ich möchte heute nämlich über niemand Geringeren als Caris sprechen. Der Zongole Dozo oder Tal Sadum hat wie kaum ein anderer die französische Rap-Szene in den letzten 10 Jahren beeinflusst und zählt bis heute zu den erfolgreichsten, aber auch kontroversesten Künstlern Frankreichs. Ich selbst hätte mich lange Zeit als den größten deutschen Caris-Fan und Connoisseur bezeichnet, auch weil es zwischen 2013 und 2016 für mich weltweit keinen besseren Rapper gab. Deutschland hat damals die Wave erst wieder 2 Jahre später mitbekommen, aber das ist ja jetzt genauso wie bei PNL. Wenn mir Deutschrapper im Jahre 2020 ihre verwässerte Version von Dans la Légende anbieten wollen, dann glaube ich auch langsam an eine bundesweite Verschwörung. Und zwar eine Verschwörung von Clowns. Aber egal. Warum hole ich jetzt nochmal Caris aus der Versenkung? Also es wurde doch schon alles gesagt zu seinem Beef mit Buba. Er ist jetzt weder ein Newcomer, noch hat er eine neue Single gedroppt. Also warum jetzt? Alors, meine Beziehung zu Caris und seiner Musik hat sich in den letzten, sagen wir, 2 Jahren doch etwas verändert. Und ich spielte schon letztes Jahr mit dem Gedanken auf Twitter einen Thread mit dem Titel »Mein Problem mit Caris« zu verfassen, als das sehr enttäuschende Album Or Noir 3 herauskam. Aber warum ellenlange Texte schreiben, die sowieso keiner lesen wird? Daher lieber das Ganze als abgeänderte Version in Form eines Podcasts. Und während sich Caris auf sein neues Album namens Chateau Noir, zu Deutsch Schwarzes Schloss, vorbereitet, so bietet es sich an, einen Rückblick auf seine bisherige Karriere zu werfen. zu analysieren, warum Riska nicht mehr dieselbe Schlagkraft wie früher besitzt und wohin die musikalische Reise in Zukunft gehen wird. Der Auf- und Abstieg einer Legende. Quo vadis, Caris? Aber lasst uns erstmal einige Jahre zurückspulen. Das erste Mal, als ich überhaupt den Namen Caris gelesen oder gehört hatte, war Ende 2011 auf Bubas Mixtape Autopsie 4. Die beiden hatten damals einen gemeinsamen Song namens Criminelle League, ein typisch düsterer Banger, wie man ihn von Bedezo kennt. Doch ich habe mich nie wirklich mit Caris befasst oder auch sein Ende Mai erschienenes Mixtape Zero ging komplett an mir vorbei. Also Caris war mir zwar ein Begriff, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich hatte mich nie groß mit ihm befasst oder beschäftigt. Er war einfach da. Buba war für mich immer noch die große Person im französischen Rap. Doch im November 2012 droppte Buba seinen Meilenstein Futur und auf einer der Hauptsingles namens Kalash rappte ein vollbärtiger Glatzkopf aus der Elfenbeinküste alles in den Grund und Boden. Kalash war damals nicht nur für mich, auch für den französischen Rap ein Moment für die Ewigkeit. Caris ist bis heute eigentlich der einzige Rapper, sagen wir neben Ali, aber das ist auch schon über 20 Jahre her, der einzige Rapper, der Buba auf seinem eigenen Track geraucht hat. Dieser Part of Kalash von Caris ist absolut legendär. Er hat alles vereint. Seine absolute Aggression, diese aggressive Attitude, sein gestörter Flow, ganz, ganz böse Punchlines, diese gewaltige, alles zerberstende Stimme, aber immer noch dieser Street-Humor. Ja, also, wenn er dann sagt, wenn ich dir deinen Kopf in zwei teile, welches Auge wird sich dann als erstes schließen? Das hat er so in dieser übelsten Rage trotzdem mit so einem Augenzwinkern gerappt. Ein unfassbarer Einstand. Also, danach war French Rap nicht mehr wie zuvor. Es war die Geburtsstunde einer französischen Trap-Legende und der Augenblick, an dem Caris endgültig von der breiten französischen Masse wahrgenommen wurde. Der zweite große Aha-Moment, der absolute Durchbruch und musikalische Meilenstein, erfolgte aber erst im Januar 2013. Caris droppt die Single So und der Rest ist Geschichte. Das Video war ein Ereignis, an das man sich Jahre später erinnert. So eine Art Schlüsselmoment, auch für mich in meinem Leben als Rap-Hörer. Also es gibt Leute, die können sich immer an bestimmte Dinge erinnern. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, als Deutschland Weltmeister wurde. Oder ich kann mich genau erinnern, was ich tat, als in New York die zwei Türme fielen. Auch wenn das jetzt ein hartes Beispiel ist. Ich kann mich genau an den Tag, perfekt an den Tag erinnern, als So gedroppt ist. Es war wirklich dieser Impact, der hat mich einfach emotional überfahren. Ich war geflasht. Es ist einfach der perfekte Trap-Banger aus Frankreich. Diese Slow-Mo-Aufnahme von Caris mit der Kalash, der auf dem Autofenster sitzt und dann durch die Hood fährt. Diese Visuals, Schwarz-Weiß-Visuals von Chris Macari, dem Hauptvideomann von Buba. Diese unfassbare Atmosphäre und der göttliche Beat. Ich finde, so ein Moment kommt vielleicht 3-4 Mal im Leben von einem Rap-Hörer vor. Also, dass man wirklich was sieht und man ist komplett überfahren. Ich weiß, es gibt viele Künstler, die ihr zu Tode feiert, aber dass mich wirklich sowas komplett flasht, dass ich gar nicht mehr weiter kann, so, dass ich nicht mehr weiß, woher, wieso, warum. Ich weiß nicht, das ist mir im Leben vielleicht 3-4 Mal passiert. Es gibt Songs, die feiere ich von Anfang an, aber was so damals mit mir gemacht hat, unglaublich. Also, ich habe bestimmt das Video 20 Mal am Stück geguckt. Ich bin geisteskrank geworden bei dem Song. 2013 war auch ein sehr wichtiges Jahr für mich persönlich. Und dann kam nach all den Murder-Singles, also So, Banks, 63, AMG, kam am 21. Oktober, ich weiß noch das Datum, kam am 21. Oktober Or Noir heraus, sein Album. Ich war gehypt wie, sagen wir, seit The Massacre von 50 nicht mehr. Und das Album hat all meine Erwartungen um das Hundertfache übertroffen. Freunde, ich könnte einen ganzen Podcast nur zu Or Noir machen, denn das Album ist de facto perfekt, sofern das überhaupt möglich ist. Or Noir ist für mich der Blueprint, wie ein modernes Trap-Album zu klingen hat, beziehungsweise was ich mir von einem Typen, der auf harten Streetbanger- und Atmosphärefilmen unterwegs ist, erwarte. Das Album ist eingeschlagen wie eine Bombe Und auch wenn der Vergleich unfair ist, Or Noir war für French Rap damals so etwas wie ein eigenes Get Rich or Die Tryin. Wobei man auch sagen muss, dass sich Or Noir nicht mal so gut verkauft hat in den ersten Wochen. Das Album besteht aber genau wie Get Rich or Die Tryin nur aus Hits und Bangern. Diese Energie und der Hunger, die sind für mich bis heute unerreicht. Meine absoluten Faves, das ganze Album ist genial. Meine absoluten Faves der Faves sind So, Ciroc, MBM, MBM, was für ein Song, uff. Banks, Bouchon de Liège, der erste Part von Caris ist legendär, wie er da einsteigt und seine harten Punchlines und wie sich der Beat langsam aufbaut. Das ist bis heute, kannst du jeden Franzosen fragen, die werden das Gleiche sagen. Dann haben wir einen der besten Trap-Banger aller Zeiten, egal aus welchem Land, aller Zeiten, Dès le Départ. Unfassbar. Ich kann allen Leuten empfehlen, es gibt Konzertmitschnitt von 2013. Müsst ihr mal eingeben. Caris und dann Palacio. Mit C-I-O am Ende. Palacio. Erstens, geisteskrank, wie die Masse abgeht. Da sieht man mal, welchen Impact Caris hatte. Das ist eins meiner Lieblingsvideos auf YouTube, auf der gesamten Plattform. Also ich gucke mir das jeden Monat mindestens einmal an. Und da sieht man auch, welche Kraft Rap haben kann, welche Macht Rap haben kann auf eine Masse. Also guckt euch das Video an, Caris Palacio-Auftritt. Und als er anfängt, Dès le Départ zu rappen, wie die Masse dann mitgeht, das ist wirklich, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also es gibt Leute, die rasten zwar aus auf Konzerten und alles, aber das ist in so einem, das ist ein Club-Gig. Caris fängt dort an, so zu nicken auf seine ganz verrückte Art. Ich meine, der Typ ist riesig breit und die Arme sind fetter als meine beiden Oberschenkel zusammen. Der fängt dort an, so zu viben und die ganze Masse springt auf einmal mit, die wissen, was jetzt kommt. Absolute Gänsehaut. Also Dès le Départ, einer der krassesten Tracks aller Zeiten. Dann noch haben wir BB, Plurien, Or Noir. Und Or Noir war ja so eine richtige, fast schon Ballade, wo er über sein Leben rappt und über seine Kindheit und seine Mama, die sich nicht mehr Sorgen machen soll. Und das Video ist wirklich ein Meisterstück von Chris Macari. Come on, also das ganze Album einfach. Wie ich so schon sagte, seine Stärken sind aber nicht nur die harten Banger, sondern diese Trap-Balladen, wo Caris seine harte Art mit so melancholischen Melodien vermischt. Das ist ein Ohrwurm, es ist ein Banger und es ist ein emotionaler Track in einem. Also sowas kriegen nur ganz wenige Leute hin. Caris und Or Noir, natürlich als Weiterführung von Futur in dem Sinne, ebneten den Weg. Nein, naja, falsch. Die bauten die Grundbasis für all den harten, knallenden französischen Trap, der danach kam. Und Hunderte haben davon profitiert. Egal ob Gradur, egal ob Niska, egal ob Nino oder Gruppen wie PSO Thug und Tres Block, die beide sogar Placements auf Caris Projekten bekommen haben, alle wurden von Caris inspiriert und haben auf seinen Errungenschaften ihre musikalische Ausrichtung aufgebaut. Also die Wichtigkeit von Or Noir für den französischen, aber auch den europäischen Rap kann man nicht oft genug betonen. Und nicht vergessen, die Deutschen haben den harten französischen Style ja erst 2015, 2016 wie eine Crackpfeife geraucht. Ne? Als dann im Frühjahr 2014 die Reedition des Albums als Or Noir 2 mit 11 neuen Tracks rauskam, war ich mir wirklich 100% sicher, dass nichts und niemand Caris aufhalten kann. Das Video zu Sevran ist die Blaupause für französische Street-Videos. Mit Särgen, mit Pitbulls, die an einer Kalasch beißend herumspringen und Plasteflaschen, die als Schalldämpfer dienen. Freunde, ich habe das gesehen und ich bin geisteskrank geworden. Also das war mit das Härteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Genau zu der Zeit, beziehungsweise kurz bevor Or Noir 2 gedroppt ist, war ich meine Cousine in Krakau besuchen und sie wohnte ein bisschen außerhalb vom Zentrum und Krakau ist wirklich eine der schönsten Städte Europas, weil ihr ja immer schreibt, oh, ich will in irgendeine geile Stadt fahren. So, Freunde, fahrt nicht nach Rom oder Barcelona, das sind alles schöne Städte, aber komplett overrated. Fahrt nach Krakau, bildhübsche Stadt, wunderschön, auch eine der wenigen Städte in Polen, die im Krieg nicht zerstört wurden. Wunderbare Altstadt, so viele junge Leute, hübsche Mädels an jeder Ecke, unfassbar tolles Essen, wie gesagt, mehr will ich nicht sagen, aber Krakau ist leider auch bekannt, dass ein großer Smog in der Stadt herrscht und das merkt man gerade außerhalb vom Zentrum und ich habe da bei meiner Cousine gewohnt für ein paar Tage, beziehungsweise habe sie besucht und wollte mit dem Bus ins Zentrum fahren und du hast richtig am frühen Morgen gemerkt, wie dieser industrielle Smog rüberkam und Es hing richtig in der Luft und generell in Polen, gerade wenn man ein bisschen außerhalb der Städte ist, oftmals riecht man dann so diese verbrannte Luft, wenn die Felder abbrennen. Das ist für mich so ein Kindheitsgeruch. Ich liebe den, aber für andere Leute kann das natürlich ein bisschen komisch sein. All das hat sich vermischt und dann habe ich die ganze Zeit diese Snippets gehört von Or Noir 2, weil damals auf Amazon Music hast du vor Release schon komplette 30 Sekunden Snippets von dem Album. Das hat niemand gewusst. Mir hat das irgendein Franzose zugeschickt. Ich war sehr glücklich. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, bei Amazon mir die Snippets anzuhören. Und der Smog, die Kälte und dann kam noch der Beat, weil ich konnte die Songs alle hören, der Beat zu Chargé, der Song Chargé. Freunde, ich bin ausgerastet. Wirklich diese Atmosphäre in dem Moment. Und Chargé ist einer von Caris besten Tracks, ein unfassbarer Banger, diese Energie, diese Atmosphäre, diese Geigen und dann dieser harte, knallende Beat von Therapy. Also ich habe das gehört und das war wirklich ein 30-Sekunden-Snippet. Ich habe wirklich gestanden mit meinem Handy und habe immer wieder auf Replay gedrückt. Ich habe diesen Beat gehört und ich habe die Stimme von Caris gehört. Ich habe in dem Moment gedacht, ich könnte mich mit jedem fetzen. Also egal, wer jetzt kommt, ich werde dich killen, Bruder. Fertig, aus. Also unfassbare Energie, absoluter Gänsehaut-Moment für mich, auch damals, sowas merke ich mir bis heute. Und Caris hat einfach alles richtig gemacht. So gut wie jeder Track hat meinen Geschmack genau getroffen. Alles. Sowas hatte ich wirklich, gut, Buba, abgesehen von Buba, sowas hatte ich nicht mehr seit 50 Cent. Echt nicht. Ja. Gab eine Phase, wo ich einige Deutschrapper zu Tode gefeiert habe, aber selbst da war diese Dichte von jeder Song ist ein Treffer, war nicht so hoch wie bei Caris. Aber, und jetzt ein großes Aber, all diesen Erfolg hätte Caris niemals alleine erreicht. Der Architekt, oder besser gesagt die Architekten hinter dem Erfolg, waren das Produzentenduo namens Therapy Music, bestehend aus Maddie 2093 und Chi Chi 2031. Später kam auch noch Loxon dazu, der jetzt zusammen mit Chi Chi die Producer-Gruppe MOC, Mor Uchichi, bildet. Maddy war dabei immer der führende Kopf von Therapy Music, der mehr in Caris sah als nur einen im Rap früh gescheiterten Flüchtling aus der Elfenbeinküste. Es war Therapy, der Caris Buba vorstellen sollte, und Therapy war auch kein Unbekannter. Er hatte schon 2007 die ersten größeren Placements auf Alben von Buba oder Seth Yu. Der Durchbruch aber mit dem eigenen Soundbild kam erst mit Autopsie 4 von Buba. Und ein Jahr später dann als endgültiges Einleiten einer neuen Ära mit Futur, auf dem die zwei 14 Tracks produziert haben. Therapy und Caris war die perfekte Symbiose. Ein Traumduo à la Scorsese und De Niro, so wie Jordan und Pippen oder Lothar Matthäus und 18-jährige Mindys. Therapy hatte einen ganz eigenen Sound. Harte Trap-Banger gemischt mit einer Prise französischer Melodiosität und sphärischen Synthies, die einen glauben lassen, man wäre in einem Star-Wars-Film. Ja, so kommen viele der Star-Wars-Referenzen bei Buba durch die Zusammenarbeit mit Therapy, sei es der Track Maître Yoda oder auch die X-Wing-Prop beim Konzert in der Ü-Arena 2018 für alle Rap-Nerds. Nicht zuletzt das mittlerweile legendäre Producer-Tag Back to the Future, kurz BTTF, wurde zum Batman-Signal von Caris und Therapy. Die dazugehörige Kollektion habe ich fast komplett leer gekauft, also denn spätestens nach Or Noir 2 war ich der komplette Fanboy. Eigentlich war es eine Art Gütesiegel. Wenn man BTTF am Anfang vom Beat hörte, dann wusste man, dass es ein Banger wird. Dann kommt Anfang 2014 die Trennung von Buba und der Beef. Caris rappt in einem mittlerweile legendären Freestyle bei Skyrock und sagt kurz vor Schluss, der König hat sein eigenes Ende zustande gebracht. Eine klare Spitze an Buba. Dieser schießt im Laufe der Jahre immer wieder zurück, der Beef eskaliert, aber dazu später mehr. Der Grund für den Beef ist bis heute noch etwas unklar. Die Version, die Caris selbst im Interview mit dem französischen Portal Click präsentierte, ist, dass Buba von ihm verlangt hat, andere Rapper zu dissen und zu bedrohen, mit denen er selbst Streit hatte. Bekenne dich zu mir, geh auf Roff und La Fouine los. Solche Sachen, die man nachvollziehen kann, beziehungsweise die plausibel klingen, wenn man Buba kennt. Caris lehnt ab und es beginnt eine jahrelange Fehde. Frühjahr 2015. Caris droppt sein heiß erwartetes zweites Album namens Le Bruit de mon âme, der Klang oder das Geräusch meiner Seele. Und auch wenn es nicht so formvollendend, nicht so stringent wie Or Noir ist, so ist sein Zweitwerk immer noch ein ganz, ganz übler Kracher. Der Mix klingt cleaner und Caris an manchen Stellen noch wütender als zuvor, sein Flow schärfer und vielseitiger als sonst. Sevrac, Four, El Chapo, Vie Sauvage und Mentalité Kaira sind unerreichte Banger und schallen bei mir bis heute wöchentlich durch die AirPods. 97 ist ein typischer Representer-Track mit unglaublich unheimlicher Therapy-Atmosphäre. Comme Gucci Mane, oder wie er sagt, Comme Gucci Mane, ist eine epische Ansage an die französische Gesellschaft und Verarbeitung von Schmerz und Hate. Le Bruit de mon âme, der Titeltrack, ist eine Ballade, die weiche Klänge mit den typischen Therapy-Mittelstimmen und Klangsphären mischt und die Weiterführung vom Track Or Noir. Nicht zu kitschig, nicht zu aufgedroschen, aber trotzdem gut. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder Martez mich am Release-Tag mit dem Auto abgeholt hat und wir das komplette Album durchgepumpt haben, während wir durch die Hood fuhren. Also die ersten 5 Tracks sind ja schon Weltklasse. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Aber als dann Zone de Transit kam, mit dieser hypnotisierenden Melodie, Bro, du hast da in den Parts so eine Caris-Grundhärte, die dann aber begleitet wird von dieser magischen Mellow. Als dann die Hook und die anschließende Bridge kam, mir hat's wirklich Tränen in die Augen getrieben. Er rappt da auch über den Tod und wer ihn am anderen Ende des Ufers erwarten wird, wenn er stirbt. Oh Mann, könnte ich jetzt emotional werden, wirklich. Also an alle meine Freunde, die das hören, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, dann spielt das bitte auf meiner Beerdigung. Danke, Bros. Und Cristal mit Future ist natürlich die beste französisch-amerikanische Kollabo aller Zeiten. Ein perfekter Track von vorn bis hinten und Caris sowie Future in ihrer Prime, vor allem Future von 2015? Come on, Bro. Ich bin dann im September 2015 ein Jahr nach Frankreich gezogen und Caris brachte im selben Jahr noch das Mixtape Double Fuck raus. Vom Klangbild vielleicht sein aggressivstes Projekt überhaupt, mit Bangern wie Sinaloa, Demarage Hold Up, dem Posse-Track C'est la base und meinem Fave Audemars m'a tué, welches seinen Status als Big Player in Frankreich nur festigte. Generell 2015-2016 war ein fantastisches Jahr für französischen Rap und all das live vor Ort mitzuerleben war ein sehr, sehr großes Privileg. Ihr habt jetzt das Privileg, eine Anekdote von mir zu hören, denn ich kam im Sommer 2016 in den Genuss, Caris live zu erleben. Und hier eine kleine Anekdote. Ich hatte sowieso geplant, im Mai, das war glaube ich Ende Mai, 27., 28. Mai, nach Paris zu fahren. Ich wollte eine Freundin von mir besuchen, die da gerade studierte. Und ja, ich hatte schon vor Monaten alles gebucht, um dorthin zu fahren. Und dann habe ich plötzlich über Facebook oder so rausgefunden, dass an dem Freitag, an dem ich hinfahren sollte, Freitagabend ein Konzert stattfinden sollte. Und zwar nicht von Caris, sondern von dem damals überall poppenden MHD. Das war genau das Jahr, als er durch die Decke ging. Er hatte ja, glaube ich, die ersten Teile von Afrotrap noch Ende 2015 gedroppt, aber dann im Laufe des Jahres 2016 ist er ja komplett explodiert in Frankreich. Der Song lief gerade im Frühjahr überall. Egal ob im Blog, egal ob im Bando, egal ob auf irgendwelchen Studentenpartys, wo dann Chloé und Clémence dir irgendwie Filzmattentee anbieten wollten. Selbst die haben MHD gepumpt. Der Song war überall. Und MHD hatte auch, glaube ich, sein erstes Projekt schon gedroppt. Das war in dem Sommer und es hat mir sehr gut gefallen. Es war genau ein Sound, der zu mir gepasst hat. Und egal wie ausgenudelt Afrotrap ist, die Zeiten damals sind unerreicht und haben mir sehr viel Spaß bereitet. Und musikalisch war das auch was in der Zeit noch was völlig Neues. Also MHD sollte es sein, ein Konzert von jemandem, der schon mittlerweile fast so groß war. Zu, was hat es gekostet? 25 Euro, das kann man ausgeben, mitten in Paris. Ich bin hingefahren, das war am Palais de Tokyo, nicht weit vom Eiffelturm, beziehungsweise hatte man einen wunderbaren Blick auf den Eiffelturm. Das Ding war restlos ausverkauft. Ich war einer der Älteren dort, also es waren schon sehr viele junge Mädels am Start, aber auch sehr viele Promis. Das war irgendwie mit so einer Empore und oben saßen Paul Pogba, der war da, nämlich kam MHD raus und hat noch gesagt, ja, grüß meinen Bruder Pogba, der da ist heute Abend. Ich habe das gar nicht erst gecheckt, ich habe später hinterher geguckt und tatsächlich stand er da mit seinen Brüdern, die sehen ja alle gleich aus. Wirklich die Pogba-Zwillinge, du könntest einen mit dem anderen verwechseln. Und noch irgendein Moderator aus Frankreich war da, aber die waren auf einer Empore, man konnte die nicht wirklich sehen. Ansonsten sind die Leute richtig abgegangen. MHD hatte da auch irgendwie eine Gruppe von afrikanischen Tänzern als Vorgruppe geholt, kein Rapper. Die haben richtig eingeheizt. Also die Stimmung war sehr gut und MHD hat das sehr gut abgeliefert. Es gibt ja eine Aufnahme, wo er irgendwie, wo war das? Ah, wie heißt denn dieses Festival in Amerika? Nicht Lollapalooza, wie heißt denn die Scheiße? Coachella, ja. Auf dem Coachella gibt es eine Aufnahme, wo er auftritt vor irgendwie 15 Leuten und jeder ist gelangweilt und er sieht gelangweilt aus. Absolutes irgendwie Armutszeugnis, sehr traurig. Aber davon war nichts zu spüren. Also das war wirklich MHD in seiner Prime, der hat da abgeliefert. Fantastisch, sehr gutes Konzert. Aber ein paar Tage vorher habe ich auf der Facebook-Seite, glaube ich, von Caris oder sogar seinem Manager, weil ich bin seinem Manager damals gefolgt, Abdel SC hieß der auf Facebook, und habe gelesen, dass Caris auftreten würde für ein Jugendzentrum in Grigny 91 im Süden von Paris. Umsonst. Also ich glaube, Eintritt war frei oder glaube ich nur irgendwie eine Spende an das Jugendzentrum. Seid früh da, weil es wird schnell voll sein. Ich natürlich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich dachte, das ist die Chance. Und jedenfalls bin ich dann einen Tag, das war an dem Samstag, einen Tag nach MHD nach Grigny gefahren. Und Grigny liegt 30 Kilometer südlich von Paris, im richtigen Banlieue, ist immer noch ja, Großraum Paris, es ist immer noch Île-de-France. Und ja, ich bin eine gute Stunde mit dem berühmten RERD-Zug dahin gefahren. Und je mehr wir Paris verließen, das Zentrum, vor allem Châtelet, die Haupthaltestelle in Paris, wo alle Züge abfahren, also jeder, der in Paris war und schon mal bei Châtelet ausgestiegen ist, der weiß, das ist absolutes Chaos dort unten, also ein Labyrinth, ein echtes Labyrinth. Vielleicht gut, ich aus meinem halbe Millionen Städtchen, das ist natürlich Bauerntalk, den ich da bringe, aber für mich war das extrem anstrengend in Châtelet. Jedenfalls eine Stunde rausgefahren, je mehr man sich vom Zentrum entfernt hat, desto mehr Blocks erscheinen. Und als ich dort ausgestiegen bin, ich war in einer anderen Welt, Freunde. Ich bin erstens falsch ausgestiegen, ich wollte den falschen Eingang oder Ausgang benutzen. Da standen wirklich Hundestaffeln, also da standen Polizisten, solche richtig großen afrikanischen Typen in der Security-Uniform mit Schäferhunden. Die haben mich dort angebellt, Bro. Ich war dann schon wieder, echt, da hat es mir schon den Schweiß auf die Stirn getrieben. Auf einmal ging es so, und dann so, was wollen Sie hier? Und so, ich so, sorry, Bro, bin falsch ausgestiegen. Der hat das dann verstanden, aber der Hund ist mich angegangen, als hätte ich irgendwie Drogen in den Taschen gehabt. Das war crazy. Also das war mein erster Eindruck von Grigny. Dann bin ich ausgestiegen und ich dachte wirklich, ich bin in einem anderen Land. Also Das war nicht mehr das Frankreich, das man kennt. Das war wirklich das Banlieue, was man aus La Haine kennt oder aus den ganzen Songs oder Videos. Eine Betonlandschaft. Wirklich, Sachen lagen auf der Straße, Jugendliche auf Mopeds wie in einem Jul-Video. Da tragen selbst Opas, afrikanische ältere Herren, trugen da gefälschte Versace-Bauchtaschen und ein absolut anderer Film. Also ich habe wirklich kurz gedacht, so Bro, war das jetzt wirklich schlau, dass du das gemacht hast? Weil ich bin natürlich etwas aufgefallen dort in dem Banlieue, muss man mal sagen. Jedenfalls bin ich zu diesem Jugendzentrum, das war nicht weit von dem Bahnhof von Grigny, bin ich da hingelaufen. Ich bin natürlich super früh gewesen, da stand noch keiner da und ich wollte natürlich ganz früh da sein und war wirklich der Einzige, der da davor stand, gefühlt. Da war noch eine Gruppe von ganz jungen Mädels oder so, die waren 14, 15 und die haben mich gleich erkannt, so Bro, du hast ja mich angesprochen, weil ich komplett in BTTF-Klamotten gekleidet war, also Hoodie, T-Shirt, was weiß ich, sonst noch was, und haben mich gefragt, oh wow, du bist ja ein riesiger Fan, und als ich denen dann erzählt habe, dass ich aus Deutschland komme, die konnten das überhaupt nicht glauben, Die dachten so, was zur Hölle, da kommt einer extra nach fucking Grigny, dem schlimmsten Banlieue der Banlieues. Und ja, dann anhand ihrer Erklärung habe ich auch gemerkt, okay, selbst für die Franzosen ist das hart, wo wir gerade sind. Und an diesem Jugendzentrum bin ich vorbeigelaufen, da war auch ein Fenster offen. Ich habe durch das Fenster geguckt und da saß eine Gruppe von Jungs. Da saß einmal Bekoli, einer der engsten Freunde von Caris damals, und ein Albino. Und ich natürlich habe es irgendwie verpennt. Ich hätte irgendwas sagen können, einfach weil ich auch alleine war. Ich hätte doch was, wenigstens, hallo, ich komme aus Deutschland, und ich hätte sagen können, ich bin extra aus Deutschland gekommen oder so. Der Albino war Kalasch kriminell, ohne Maske. Und das ist mir natürlich 5 Minuten später eingefallen, aber ich weiß nicht, Freunde, ich war wirklich aufgeregt wie ein Schüler vor dem ersten Mal, vor der ersten Klasse, vor dem ersten Schultag. Ich wollte nichts falsch machen, ich wollte keine Leute irgendwie nerven. Ich bin dann wirklich ganz still, hab da gestanden wie so ein Fanboy. Verrückt. Ich hätte was sagen sollen, vielleicht hätte ich dann wenigstens ein Foto mit Kalasch Kriminell ohne Maske kriegen können, wie auch immer, mit ihm ein bisschen reden können. Kalasch Krimi kommen in den Podcast, den ich in 4 Jahren machen werde. Egal. Ja, dann hat sich das langsam gefüllt hinter mir, eine Schlange ist entstanden und so sind wir dann reingekommen. Und Freunde, was soll ich sagen, das beste Konzert meines Lebens. Die Energie, die da herrschte, weil es war wirklich, das Jugendzentrum war relativ groß, aber das war bis zum letzten Rand gefüllt. Also es waren wirklich fast 500 Leute und Freunde, da gab es keine Klima drinne. Vor allem die Decke war super niedrig, keine Klimatisation, ich bin dort gestorben. Es war schon draußen heiß und da drinne war es noch wärmer und das Konzert hat dann noch nicht mal begonnen. Dann haben sie dort die Scheinwerfer angemacht. Wow. Vorgruppe waren irgendwelche Dudes aus Marseille, 2 Typen, etwas älter, die waren super nice, also richtige Banger im Gepäck, aber keiner ist dort abgegangen. Es war wirklich, das hat mir so leid getan, also die haben sich wirklich um Kopf und Kragen gerappt und ich bin wirklich dort so, yo, nice, geht ab, aber keiner von den anderen. Die wollten nur Caris hören und der Rest war egal. Dann kommt Caris raus nach einer halben Stunde und wirklich, Freunde, der Boden hat dort gebebt. 500 Leute, wirklich dicht aneinander. Ich musste die ganze Zeit mein Portemonnaie festhalten in meiner Rückentasche. Ich habe dann auch irgendwann mal hinteren Hosentasche, ich habe dann meinen Hoodie ausgezogen, den so richtig wandermäßig wie diese Jack Wolfskin-Jacken dann um den Bauch geschmiegt, damit ich überhaupt nicht dort sterbe, weil es so heiß war. Und Caris ist einfach nur abgegangen. Der hat seine ganzen Hits gespielt, egal ob So, egal ob Banks, egal ob Chargé. Ah, Bro, ich stand irgendwie 2., 3. Reihe, ich war ganz nah dran, ich bin dort komplett geflippt und die Leute waren so sehr aneinander dran, wir konnten uns gar nicht bewegen, also ich will wirklich mit allem Respekt an all die Leute, die was Schlimmes miterlebt haben, aber es gab Momente, gerade als die Leute angefangen haben zu pogen in einer Masse, es gab Momente, wo ich nachvollziehen kann, warum die Leute in Duisburg damals bei der Love Parade so viel Panik hatten, also dieses, es war wirklich an der Grenze fast schon, so eng standen wir aneinander und die ganzen afrikanischen Kids, die ganzen oder französischen Kids mit afrikanischen Wurzeln, die haben dann ihre T-Shirts ausgezogen, alle standen eng aneinander, wir haben uns eigentlich alle gegenseitig angeschwitzt, aber fuck it, das musste mal sein, das war so mein, ja, Banlieue-Woodstock-Moment, unfassbar krass. Also ich weiß, wie ich dann immer mal wieder zum Bad gelaufen bin. Generell war das auch so ghetto-mäßig. Da sind Leute durch die Fenster reingestiegen und so haben sich Wasser geholt. Ich musste mir immer wieder Wasser ins Gesicht schmeißen, weil es wirklich, da herrschten 50 Grad drinne. Aber die Stimmung war so krass. Caris ist so abgegangen. Der hat wirklich 1,5 Stunden dort durchgespielt. Ich kann mich nur erinnern, als ich dann fertig war mit dem Konzert, ich konnte kaum noch laufen. Also mein Rücken ich musste alles festhalten. Meine Beine hielten nicht mehr. Ich war komplett cassé, wie der Franzose sagt. Ich war gebrochen, ich war am Arsch. Unfassbare Energie, unfassbares Konzert. Das Beste, was ich je erlebt habe von der ganzen Atmosphäre her, auch wenn es wirklich kein angenehmes Konzert in dem Sinne war. Es war so richtig Gas geben, Street-Atmosphäre bis zum Get-No, ultimativ. Alle voll geschwitzt, allen ist es scheißegal. Alle springen die ganze Zeit. Ich bin froh, dass ich mein Portemonnaie nicht verloren habe in der Masse. Und Caris hat auch immer wieder Wasserflaschen rausgeschmissen, weil er selbst gemerkt hat, wie krank das war. Und ich wünschte, ich hätte mehr Aufnahmen gemacht mit dem Handy, aber ich konnte einfach nicht. Wir sind die ganze Zeit nur gesprungen. Leute sind nämlich reingerammt. Wenn da mein Handy runterfliegt, dann war's das. Also werde ich nie wiedersehen. Und natürlich kam dazu noch der Fakt, ich war einfach bei 500 Leuten der einzige weiße Typ im Publikum. Komplett der einzige weiße Typ. So, es gab natürlich ein paar Rübe, es gab ein paar Araber, es gab ein paar Nordafrikaner, aber ich war wirklich der einzige weiße Typ dort. Und alle korrekt zu mir, alle haben es gefeiert. Ich war ja natürlich in voller BTTF-Montur und bin dort abgegangen. Es kamen auch Leute zu mir und haben gesagt so, yo, Bruder, ich feiere das, dass du hier so abgehst und so, dass du richtiger Karis-Fan bist. So, also nur King-mäßig unterwegs. Dann war das Konzert vorbei. Ich war wirklich am Ende mit meinen Kräften. Draußen ging noch die Hölle ab. Dann wurden auch die Leute, die eh schon dort waren im Jugendzentrum, von ihren ganzen Gangmitgliedern abgeholt. Da waren wirklich Hunderte auf Mopeds unterwegs. Dann kamen die Bullen, dann haben sich die Jugendlichen mit den Bullen dort irgendwie eine Jagd geliefert. Das stand später auch in der Zeitung, habe ich gelesen, in der Lokalzeitung von Grigny, dass dann die Jugendlichen auf die Bullen losgegangen sind. Also wirklich der komplette Kosmos, der komplette Banlieue-Kosmos in Frankreich. Unfassbarer Moment. Caris saß dann, du konntest das durchs Fenster sehen, im Backstage-Bereich, und ich habe dann wirklich 45 Minuten an diesem Fenster gewartet, um mit Caris zu reden, weil mein Traum, ein Foto mit ihm zu kriegen, so kindisch das fast schon klingt, ist nicht in Erfüllung gegangen, aber irgendwann mal hat sein Kollege das Fenster aufgemacht und hat mich gefragt, Bro, was willst du? Und ich habe ihm meinen deutschen Ausweis gezeigt, habe gesagt, yo, ich bin Deutscher und riesen Caris-Fan, bin extra hier nach Grigny gekommen, nur um Caris zu sehen, und der so, get the fuck out of here, wen willst du verarschen? Und dann habe ich gesagt, nein, Bro, im Ernst, das ist keine Lüge. Habe ihm meinen Ausweis hingereicht. Er hat sich das angeguckt und der so, wow, hey, Caris, komm her, das ist ja crazy. Und dann hat er ihm das gezeigt und Caris ist zu mir gekommen. Wir haben uns die Hände gegeben. Er hat sich bedankt, dass ich extra gekommen bin, und wir haben uns 5 Minuten unterhalten. Das war auch, ja, einer dieser Momente, wo man dann wirklich sein Idol trifft und glücklich ist. Und der hat gemeint, ja, warum warst du nicht in Berlin beim Konzert 2015? Da habe ich ihm gesagt, ja, da war ich schon in Frankreich. Und er hat gesagt, ja, ich habe das ungefähr so gemacht wie heute und freut mich, dass du Fan bist, und welcher Song gefällt dir am besten? Und ja, super netter kleiner Austausch. Hat mir wirklich die Welt bedeutet in dem Moment. Und draußen war die Hölle los, Caris ist dann irgendwann aus dem Backstage raus mit seinen Bodyguards, die Leute sind draußen ausgeflippt, der ist in ein Auto, da wirklich Reporter standen mit Kameras, das war wie in so einem Film, und das wirklich mitten in so einer Betonsiedlung in Grigny, die wirklich Pitbulls haben da rumgebrüllt, Kinder geschrien, dann auch übelst laute Motorräder, die Jungs haben draußen auf diesen Motorrädern, auf diesen Kawasakis und noch irgendwelche Stunts gemacht in so einem Park, wirklich geisteskrank, du hast gedacht, du bist in so einem Friendtramp-Video drinne. Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Dann habe ich gemerkt, fuck, es ist schon irgendwie 23.45 Uhr, ich muss ja irgendwie wieder zurück ins Zentrum. Dann bin ich dann zu der Haltestelle und habe gesehen, ich hatte wirklich 2 Minuten, bis der allerletzte Zug lief ins Zentrum. Und das in Paris. Aber das ist halt Grigny. Wenn du einmal draußen bist, dann war's das. Freunde, ich hätte mir fast eingeschissen, wenn ich hätte dort übernachten müssen. Weil das war der letzte Zug. Danach, wie wäre ich nach Hause gekommen? Wie wäre ich zu meiner Freundin gekommen? Taxi von Grigny nach Paris, Bro, da zahle ich 1000 Euro, das war's komplett. Deswegen, danke Gott, der hat's mit mir gut gemeint an dem Tag. Sowieso, es war plötzlich eiseskalt draußen, ich komplett verschwitzt. Ich war die nächsten 5 Tage erstmal krank danach, aber es hat sich gelohnt. Ein unfassbares Erlebnis. Eine Sache, die ich mein Leben lang nie vergessen werde. Dann in dem RER waren auch wieder eine Gruppe von paar senegalesischen Dudes, die da Party gemacht haben, und da saßen auch ein paar sehr adrette Damen, und die Jungs haben die ganze Zeit gefragt, ja, gib mir deinen Snap-Namen und so, und damn, Bro, und dein Ass ist ja riesig und so, dein Ass, was hat der eine gesagt, dein Arsch ist größer als mein Teller beim Iftar, solche Sachen. Ich habe mich natürlich bepisst vor Lachen, das war unfassbar cool, das war wirklich die Kirsche auf der Torte an dem Abend. Ein unfassbares Erlebnis, das beste Konzert, das ich je erlebt habe, als Chargé losging. Ich habe mir die Seele rausgebrüllt. Es war wirklich, ja, was soll ich sagen? Jetzt steht man ein bisschen anders zu der ganzen Sache, auch wenn ich Caris immer noch sehr, sehr gern habe. Komplett Fanboy-mäßig unterwegs. Fuck it. Einfach durch und durch Fanboy. Unfassbar geiles Erlebnis. Danke, Caris. Und das waren die ersten 3 Jahre mit dieser französischen Rap-Legende, in der er für mich auch der absolute King war. Nun habe ich auch beim Konzert schon gesehen, er trug nicht mehr BTTF, sondern er trug Jeune Riche Paris, seine neue Marke. Und da, ja, wurde mir irgendwie klar, dass wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit Therapie zu Ende ist. Ein Schock und auch der Anfang einer neuen Ära in der Karriere von Caris. Eine Ära, die ein bisschen das Gegenteil darstellt von dem, was ich gerade 20 Minuten lang besprochen habe.
Mein Problem mit Caris 2016 bis 2020.
Ja, ich dachte mir gestern, ich würde slick sein. Ich habe die eine Hälfte aufgenommen vom Podcast und heute, Donnerstag, ein Tag vom Release, 22.52 Uhr sitze ich hier und muss noch die andere Hälfte von meinem Problem mit Caris aufnehmen. Was ich mir aber irgendwie nicht dabei gedacht habe, ist, dass ich jetzt gerade zu dieser Uhrzeit nach einem harten Tag, nach dem Männertag zu Hause auf der Couch sitze. Ich habe mehrere Liter schwersten Alkohols, Intus, der noch vermischt mit der klatschenden Sonne ein höchst explosiven Cocktail der Müdigkeit ergeben hat, aber Freunde, es ist Viben mit Visi, the grind never stops und deswegen wird jetzt brutalst durchgezogen. Also, wenn jetzt der ein oder andere Rülpser kommt oder ich ein bisschen lalle, dann, Freunde, ihr wisst Bescheid, das ist das Tisk hier, das aus mir herausspricht. Ansonsten hoffe ich, dass wir das jetzt durchziehen können. Puh. Kommen wir zurück zum Thema. 2016, das, sagen wir, Ende einer Ära, jedenfalls was Caris angeht. Trotzdem kommt Ende 2016 getrennt von Therapie Musik Caris drittes Studioalbum namens OG raus, das die Initialen seines Vor- und Nachnamens Okunyakuri trägt. Das Album beinhaltet seine bis dahin erfolgreichste Single namens Chuan, die ein absoluter Hit ist, aber man merkt halt schnell, dass Caris sich eher an kommerzielleren Sounds versucht, denn Chuan ähnelt vom Beat her eher einer Mix aus Club, Hit und MHD Afro-Trap als einem 808-Gewitter der Therapie-Jungs. Zwar sind mit Tracks wie Blow, Nador oder dem Kalash-Kriminell-Kollabo Katrmatik noch Caris-like Trap-Banger drauf, aber es fühlt sich einfach bei weitem nicht mehr so durchdringend, so hart und auch locker an wie früher. Caris versucht, seine alte Formel mit neuen Sounds zu vermischen, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Double X, der die meisten Tracks auf dem Album produziert hat, macht wirklich einen sehr guten Job, der jedem anderen Rapper super zu Gesicht stehen würde, aber für Caris bedeutet es musikalisch einen Schritt zurück. OG ist wirklich bei weitem kein schlechtes Album, sogar die weicheren Tracks sowie Poussière oder Kontakt gefallen mir bis heute, aber bis auf das ungewöhnliche Trance sind auf dem Album kaum Hits oder richtige Banger drauf, die einem lange im Gedächtnis bleiben. Doch Caris treibt seinen radikalen Stilwechsel immer weiter an und released im darauffolgenden Jahr das Album Dozo, das sich fast komplett von Caris altem Style löst und ohne Kompromisse die Autotune-Zumba-Schiene fährt. Die besten Stellen des Albums klingen wie völlig legitime Sommerknaller, sowie der Mega-Hit Djarabi, aber die schwächsten Momente erinnern eher an eine billige Metragims-Kopie als an den König des Hardcore-Raps. Als ich das erste Mal Dozo gehört habe, ergab es für mich Sinn, dass Caris diesen Film fahren würde und es war auch zeitlich geschuldet. So 2017 war auch das Jahr, an dem die karibisch-sommerlichen Klänge im Rap überhand nahmen, nicht nur in Frankreich, dann auch in Deutschland. Ich habe damals alles mit so einer leicht rosaroten Fanbrille gesehen, jetzt muss ich aber ohne Ausreden sagen, fast nichts bleibt von diesem Album hängen. Djarabi, Kebra, je suis gnagna, je suis bien. Bro, sorry Leute, das ist dieser afrikanische Slang, bei allen anderen Sachen kann ich es gut aussprechen, aber je suis gnagna, je suis bien. Und die wirklich nice Hook von Menas, das ist eigentlich alles, was hängen bleibt, was ich euch jetzt spontan sagen könnte von dem Album, welche Tracks ich mir gefallen haben, sonst fallen mir die Titel nicht mal ein und das ist wirklich bei Caris selten. Und allein schon diese Single Bling Bling mit Kalash Kriminell und Sofiane, die glich für mich eher einer Beleidigung und klingt vom Sound her wie so eine dahergeschissene Produktion für einen YouTuber, der jetzt rappen möchte. Es tut weh, wirklich. Hört euch den Beat an und sagt mir nicht, dass es sich nicht anhört wie so eine weitere Kollabo zwischen Casey Rebel und Dagi B. Tut mir leid, aber ich dachte, mit zwei Leuten, gerade Sofiane und Kalash Krimi, musst du doch eigentlich mit einem geisteskranken Banger um die Ecke kommen und da kommt dieser McDonald's-Werbesong. Na. Zum ersten Mal habe ich damals jedenfalls gemerkt, wie mir Caris langsam, es tut weh zu sagen, aber es stimmt, langsam egal wurde. Ich brannte einfach nicht mehr so für ihn wie früher. Und das ist normal. Künstler verändern sich, du veränderst dich als Hörer, es kommen neue Trends, neue Beefs, neue Deals, neue Freunde etc. Der ganze Quatsch. Es war nur komisch, weil halt bis heute niemand für mich diesen Platz von Caris füllen konnte. Egal welcher Künstler kam. Buba wird immer da sein, es werden auch neue Künstler kommen mit freshen Songs, aber bis mich wieder jemand so flasht wie Caris, da werden vielleicht noch 10 Jahre vergehen, wenn überhaupt. Die alten Caris-Fans in Frankreich waren mies enttäuscht von Dozo und wünschten sich den alten Riska zurück, kaltblütig und hart. Doch bevor der alte Caris zurückkehren konnte, kam es zu einer wilden Prügelei mit der Entourage von Buba am Flughafen von Orly in Paris. Da beide, sehr schlau gemacht von den buchenden Leuten im Club, beide sollten zeitgleich in nebeneinander liegenden Clubs in Barcelona auftreten. Die zwei Gruppen haben sich gesehen am Flughafen, sind aufeinander gegangen, die Videos haben die Runde gemacht um die Welt, ihr habt sie alle gesehen, ich muss es nicht mehr erklären. Es war ein riesiger Skandal, es wurde weltweit berichtet, beide Rapper mussten sogar für ein paar Monate ins Gefängnis. Es war der eklige Höhepunkt eines Beefs, der seit über 4 Jahren am Brodeln war. Memes und Ansagen hin und her schicken reichte nicht mehr aus, jetzt wurde sich mit Parfümflaschen geboxt und ein Schaden in 6-stelliger Höhe verursacht. Und so sehr ich die Aktion auch eklig fand, gerade weil zwei meiner Lieblinge sich da totprügeln wollen, so wuchs in mir ein klein wenig die Hoffnung, dass wir dadurch wieder den alten Caris sehen würden. Und kurz nach Ende der Haft kündigte er auch den 3. Teil von Or Noir an und schon war ich wieder, sagen wir, leicht hoffnungsvoll. Nun kam im Januar letzten Jahres endlich Or Noir 3 raus und es war für mich leider eine große Enttäuschung. Die Singles fand ich im Vorfeld schon allesamt komplett lame und absolut schlecht gewählt, sei es jetzt Livraison, Ayayui, die beide vom Beat irgendwie komplett gleich klingen, also die liegen auch, glaube ich, nacheinander. Livraison kommt zuerst und dann kommt Ayayui. Ihr könnt ja mal auf Spotify oder Apple, könnt ihr mal die Songs hintereinander abspielen. Wirklich, du denkst ja, die ersten 3 Noten von dem Beat, das ist das gleiche, nur leicht runtergepitcht. Dann noch das belanglose Debrouillard oder dieses absolut nervige ganze Loot. Der Beat an sich ist ja cool, aber dass er dann diese Melodie dort nachrappt, boah, das nervt mich komplett. Fand ich richtig scheiße, leider. Also komplette Fehlgriffe bei den Singles, die alle überhaupt keinen Or Noir Flavor aufkommen haben lassen. Also wirklich null. Einzig Cigarette mit SCH ist ein lupenreiner Kracher der ganz guten Sorte mit 2 Rappern in absoluter Topform. Also es geht auch noch, ja. Die perfekt miteinander harmonieren. Warum das gesamte Album nicht so ist, keine Ahnung. Ansonsten fehlt es dem Album an einer klaren Richtung. Es gibt Beats von jeder Sorte, als hätte der Dozo im Wühltisch von Aldi einen großen Batzen genommen, ohne hinzusehen, was es ist, und gesagt, so, das ist mein Album. Es gibt natürlich auch absolute Lichtblicke, also einige von Caris besten Tracks seit Jahren, die aber leider Gottes viel zu wenige sind. Zum Beispiel bei Ça en la, da kommt richtige Double-Fuck-Stimmung auf mit diesem industriellen Fabriksound. Feiere ich komplett, einer meiner Lieblinge von Caris seit Jahren, vielleicht auch der beste Song zusammen mit Zigarette auf dem gesamten Album. Das klingt so, als würde Caris in einer großen Fabrikhalle stehen und Waffen schmieden. Also, hört euch das mal an, feiere ich total. Dann hast du noch einen Song wie Detail. Da besticht Riska mit so seinen scharfen Flow-Variationen und die Melodien auf diesem atmosphärisch dunklen Beat. Das ist so eine Sache, die bleibt dann auch nach dem Hören noch länger im Kopf. Detail einer meiner Lieblinge, auch wenn er da in das Sing-Sang-mäßige reingeht, aber der wechselt immer wieder im Song passend zum Beat die Flows und die Delivery hat mir super gefallen. Also Detail auch einer meiner Faves. Dann hast du bei Chien de la Casse, das ist glaube ich sogar der erste Track, der wurde von MOC produziert, also Moru Chichi, wo dann Chichi von Therapy dabei war und da kommt auch tatsächlich so ein leichtes Therapy-Feeling auf, aber wirklich nichts, was Berge versetzt oder so, also einmal gehört und dann wieder vergessen. Zum Ende jedoch kommt mit Comme un Refrain nochmal mit einem, noch ein, zum Ende kommt mit Comme un Refrain von Caris nochmal ein absolutes Highlight. Zum Ende mit Comme un Refrain kommt Caris nochmal mit einem absoluten Highlight um die Ecke. Eine melancholisch harte Trap-Ballade wie schon Sunde Transit oder Je suis perché. Zum einen dieser weiche, fast schon kitschige Beat, aber dann diese Ohrwurm-Hook, die Kugel bleibt in deinem Kopf wie ein Refrain. Genial. Als er dann schon fast erschöpft dieses Skü, 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 wenn er das so einsingt und dann schon seine Stimme anfängt zu kratzen, hab ich gefeiert. Das ist so die Emotion, die ich von einem Karis möchte und ja, das macht das Ganze schon zu einem Kunstwerk. Also den Song feiere ich böse, auch einer meiner Faves, gerade wegen diesen Gegenstellungen von dem weichen, süßen mit dem harten und dann wieder diese Texte, die crazy sind, aber in diesem melancholischen Stil vorgetragen werden. Das ist so Karis in Bestform für mich, aber einfach auf Or Noir, wenn du dann bei, wie viele sind es denn, 17, 18 Songs, wenn du da nur 4 Songs hast, die wirklich gut sind und davon 2 überhaupt Potenzial hätten, auf einem Or Noir-Teil drauf zu sein, das geht überhaupt nicht. Ja. Alles in allem ist Or Noir eine herbe Enttäuschung und absolut kein würdiger Nachfolger der legendären Reihe. Ja. Später gab es noch bei Spotify und Apple Music 6 bis 7 releaste Bonustracks, wo vor allem Octogone, Keyless und Guzman hervorstechen. Die hätten auch gut und gerne auf dem eigentlichen Album hätten landen können. Sind sie nicht, schade, aber selbst dann auf den Zusatztracks hast du sowas wie Zumba Noir mit L'Artiste. Get the fuck out of here, so, Bro. Weißt du, die Leute dissen die schon und dann, ich meine, klar, vielleicht will er dann zeigen, ja, ich kann trotzdem einen coolen Zumba-Sound mit dunkler Atmosphäre bringen, aber Bro, das ist cringe, wie ein anderer YouTuber sagen würde. Nein, muss nicht sein. Jetzt bleibt aber natürlich die Frage, was ist mit Karis passiert? Warum hat der einstige Koloss des französischen Raps all seine Schlagkraft verloren? Was ist los? Quo vadis Karis? Wo geht's hin? Nun, die Erklärungen für Karis Sinneswandel in den letzten Jahren und seinen aktuellen musikalischen Output tun zwar weh, aber die sind auch plausibel. Zum einen vielleicht der Hauptgrund an der ganzen Sache, Therapy fehlt. Vor allem Mehdi 2093, der für Karis nicht nur Beatmaker, sondern auch Manager, rechte Hand und Berater war. Sie haben zusammen Songkonzepte ausgearbeitet, sie testeten verschiedene Flows auf unterschiedlichen Beats und fuhren immer eine klare Linie, was längere Projekte anging. Deswegen klingen die Therapy-produzierten Alben bis heute noch frisch und zeitlos, weil es Musik aus einem Guss war. Therapy sagte zu Karis immer wieder, lass nach der Punchline eine Pause, damit der Hörer das verarbeiten kann, oder nimm hier den Flow und mach ihn schneller oder verlangsame den Flow auf dem Beat. Diese Sachen gehen alle auf Therapy zurück, also er war wirklich, ja, der Scottie Pippen zu Michael Jordan, so gesehen. Therapy hätte zum Beispiel nie einen Beat wie Chouin oder Diarabi gemacht, das ist einfach nicht sein Stil. Und obwohl Karis diese beiden Tracks zu absoluten Hits gemacht hat, so wollen sie nicht wirklich zu dem alten Souverän passen. Aber genau da liegt auch der Krux. Or Noir brauchte Jahre, um mehrfach Gold bzw. Platin zu gehen, während Chouin in Windeseile zu Karis erster Diamant-Single wurde. Es ist traurig, dass die kommerzielle Anerkennung erst mit dem anderen Sound kam, aber es ist eine Sache, die ich ihm, naja, nicht komplett übel nehmen kann. Karis ist 2016 auch Vater geworden und dieser Fakt schlägt sich auch in seiner... Karis ist 2016 auch Vater geworden und dieser Fakt schlägt sich auch in seinen weicheren Tracks nieder. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie es ist, Vater zu sein, aber ich weiß, dass man plötzlich ganz anders auf die Welt, sich selbst und seine Arbeit blickt. Als Familienvater möchte Karis vielleicht halt nicht mehr in einem vollgepissten Block in Aulnay-sous-Bois hocken und Würfel spielen. Who knows? Das letzte Album Or Noir 3 zu nennen, war trotzdem ein billiger Marketing-Trick. Denn nichts darauf klingt so wie die Banger von früher. Doch er steckt auch irgendwo in einer Zwickmühle. The Gift and the Curse sozusagen. Wenn es nicht Hardcore ist, werden die alten Fans abgeturnt. Wenn er nur ausrastet, werden die neu gewonnenen Hörer, die Chouin und Yarabi lieben, auch nichts damit anzufangen wissen. Karis steht sozusagen am Scheidepunkt. Und doch ist er immer noch fähig, abzuliefern. Sein Part auf dem Neuf Trois Empire Sampler mit Sofiane ist Classic Karis mit einer Wucht und Gewalt, wie wir sie lange nicht mehr gehört haben. Das Video in dem fahrenden Laster mit den ganzen Lichtern hat jetzt schon Potenzial zum Klassiker. Karis braucht Therapy Oder wenigstens einen Sound-Engineer bzw. Beatmaker, der ihn mit aufs Leib geschneiderten Beats füttern kann. Jemand, der ihn bei der Single-Auswahl berät und einen eigenen Film fahren lässt. Caris ist und bleibt eine Legende im französischen Rap. Zu groß sind die Verdienste, als dass man ihm das jetzt absprechen könnte. Sein Run von 2013 bis 2016 kann ihm keiner nehmen und die Musik wird, das kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr gut altern. Ich habe letztes Jahr im Laufe des Hörens von Ornois 3, als ich Ornois 3 gehört habe, seinem alten Manager zu Therapy-Zeiten eine DM auf Instagram geschickt. Er hieß noch Le Achac, heißt er immer noch, so ein ganz großer, schlaksiger Dude, weißer Typ, der sich sehr gut mit Autos auskennt. Der hat Caris auch immer mit den neuesten Wagen beliefert, so jedenfalls munkeln die Streets. Und ich habe ihn einfach gefragt, was ist eigentlich mit Caris los? Was ist mit Maddie von Therapy Music los? Warum machen die keine Musik? Was ist das Problem? Warum ist BTTF zugrunde gegangen? Und er hat tatsächlich geantwortet, auch wenn es nicht eine große Antwort war, aber er meinte, ja, Caris und Medi haben sich aufgrund von Geldgeschichten zerstritten. Ich möchte mit Caris nie wieder was zu tun haben. Und Medi hat sich jetzt der Religion zugewandt, lebt in Marokko und geht nur noch beten. Für mich natürlich ein Schlag ins Herz. Ich meine, er hat am Ende des Tages nur bestätigt, was wir alle schon wussten. Therapy und Caris ist nicht mehr, aber ja, Geldgeschichten, Probleme, das sieht nicht aus, als würden die beiden wieder zueinander finden. Und doch kam Anfang diesen Jahres bzw. Ende 2019 die Nachricht, dass Maddy von Therapy wieder Beats baut. Er hat sich ein neues Team von jungen Produzenten herangeschafft, bastelt wieder Beats und ist wieder im Game. Jetzt zuletzt auch immer wieder vertreten auf den neuen Songs von Sofian. Und irgendwo in mir drin wächst noch die Hoffnung, existiert noch die Hoffnung, dass Maddy und Caris zueinander finden werden und einen Banger produzieren. Ja, Caris muss sich entscheiden. Welche Richtung möchte er jetzt weiter verfolgen? Ein Zumba-Trap-Pseudo-Hardcore-Projekt ist dabei keine Lösung. Trotzdem, Caris, Trap-Legend for life.
Oh, bitte!
Freunde, es tut mir leid, euch sind schon die Ohren abgefallen. Basta, on a fini, c'est tout, merci, danke Caris, Schluss. Wir haben beendet die Gespräch über die französische Rap. So, Review-Time, Freunde. Zwei Releases stehen an. Zum einen natürlich unser Toxic Goat Future.
She belongs to the streets.
Toxic King Future hat letzten Freitag nämlich sein neues Album namens High of Life gedroppt. Und niemandem scheint es in den aktuellen Krisenzeiten besser zu gehen als Perky Hendrix höchstpersönlich. Heiße Fotoshoots mit Lori Harvey, der Tochter des Talkshow-Masters Steve Harvey, ein Mega-Hit mit Life is Good und sehr Fuego-Features auf Darklane-Demo-Tapes. Daher war ich natürlich sehr erfreut zu sehen, dass er etwas droppt. Und das Album ist... It's okay. Ja. Das letzte Projekt The Wizard bzw. die Save Me EP sind gefühlt Jahre her und Future kommt auch mit einem anderen, etwas zufriedenerem Sound um die Ecke. Die ersten 5 Tracks sind wirklich fire. Trapped in the Sun ist ein super Opener mit Ohrwurm, Future und schöner Atmosphäre. Mein Lieblingstrack auf dem Album Touch the Sky hat so ein richtig schönes Tempo und Neyvadios float sich perfekt durch superreichen Talk über Hoes, teure Marken und Lean.
My Jimmy Choo Sandal, cause I'm rich.
Das kommt einfach so ignorant, so nice, hab ich sehr gefeiert. Solitaires mit Travis Scott ist ein La Flame-typischer Banger, in dem auch Covid-19 explizit angesprochen wird. Coronavirus Diamonds, You Can Catch the Flu. Oder Travis, der halt seine Frau in Quarantäne 24-7 wegscheuert. When they let us off lock, man, we gotta make that shit pop. Been humping my wifey for so long, she gotta limp when she walk. Chill, bro. Riding Strikers und Posted with Demons sind weitere Highlights, in denen Future klarstellt, dass er immer noch in den Trenches gefeiert wird, aber seine Ops ein gefährliches Leben führen, denn...
He bring that stick around.
Dann wird es für mich aber auch ein bisschen belanglos. Trillionaire, Harlem Shake mit Young Thug oder All Bad wirken fast komplett deplatziert. Auch wenn gerade Trillionaire und All Bad keine schlechten Songs an sich sind, aber All Bad hätte auf Eternal Attack von Uzi bleiben sollen und Trillionaire ist... ein halbwegs okayer Mixtape-Track von Deadpiff. Also für mich mehr nicht. Sorry an alle Fans von NBA Youngboy. Wobei ich sagen muss, der hat mich hier gar nicht so genervt wie sonst immer. Also dafür schon mal ein Kompliment. Das ist auch irgendwie das Problem, was ich habe. Das Album ist mit 21 Titeln viel zu lang. Mit 12 hätten wir hier ein sehr gutes Projekt. Aber gut, let's get that Spotify money. Der Gute will natürlich die Streaming-Zahlen abgreifen. Ist natürlich leichter, wenn man dann mehr Songs hat. Kann ich verstehen, aber come on. Auch Songs, also weder Last Name oder Tycoon oder 100 Shooters mit Meek und Doughboy, kann ich nichts damit anfangen. Gerade diese Spielzeugflöte auf 100 Shooters, god damn, no. Puh, mies genervt. Wie gesagt, es gibt Sounds, die damit kannst du mich ins Grab schicken. Also das will ich nicht mal hören, wenn ich tot bin. Damit würdest du mich quälen. Also würde ich mich im Sarg umdrehen. Nee, feiere ich nicht. Aber wie gesagt, ich will das Album nicht schlecht reden. Ich habe es gut gefeiert. Gerade, wie gesagt, diese ersten, sagen wir, 6, 7 Songs, die haben so einen richtig schönen Flow. Das passt sehr gut. Und ob ich jetzt das ganze Album neu schneiden würde, wie Aria das irgendwie vorgeschlagen hat, das weiß nicht, ob ich mir das rausnehmen würde, da so einzugreifen. Wobei, wir haben das vor 10 Jahren auch gemacht mit Ami-Mixtapes, wo wir dann irgendwie Songs rausgenommen haben, damit es ein bisschen besser klingt, der Flow besser drin ist. Aber ja, ob ich das jetzt als Journalist machen würde, ist eine andere Sache. Wie gesagt, ich will das Album nicht schlecht reden. Es ist mehr als nur okay. Da gibt schon sehr gute Banger drauf. Ich freue mich generell, dass Future was gedroppt hat. Und vielleicht wird es mir auch so ergehen wie bei The Wizard, wo ich dachte erst, ist okay. Und jetzt ein Jahr später denke ich mir, mega nices Projekt. Also Future hat oft so Alben, die irgendwie erst nach einer bestimmten Zeit so richtig bei mir funktionieren. Aber das ist ja auch nice. Das heißt, ich kann wiederkommen, vielleicht in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen. Ich werde es jetzt natürlich pumpen, aber vielleicht komme ich in ein paar Monaten wieder, höre es mir neu an und denke mir, okay, krass, das gefällt mir doch besser als geglaubt. Also Future, ich heiße so ein Album natürlich willkommen, hat mich gefreut, aber auch einige Tracks, die wirklich unnötig waren. So, kommen wir zum anderen Rapper der Stunde, der neue Stern am Himmel Chicagos, muss man sagen, denn Polo G hat sein Debütalbum The GOAT rausgebracht und die Kritiken sind bis jetzt durchweg positiv. Auch ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Auch wenn ich jetzt nicht wie andere sagen würde, dass man hier keinen Song skippen kann, sorry Freunde, so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt tatsächlich keinen schlechten Song of The GOAT. Jetzt natürlich eben nicht nur brillante Banger, aber es ist ein sehr, sehr solides, ich würde sagen, gutes Projekt. Kommen wir zum Positiven. Ähnlich wie sein Kollege Lil Durk rappt auch Polo G mit so einem richtigen Sing-Song-Style über Morde in der Hood, Herzensbrüche und den tiefen Schmerz, den man erlebt, wenn man in Chicago aufwächst. Wobei er aus dem Norden von Chicago kommt, glaube ich. Polo G schüttet vieles einfach aus und trotzdem wirken die Lines niemals irgendwie so querbeet hergenommen, sondern sorgfältig ausgewählt. Das gefällt mir sehr gut bei ihm. Polo G hat richtig viel Energie und der passt auch sehr gut auf diese ganzen vielen Gitarren-Sample nutzenden Beats. Und auch zum Beispiel die Kollabo mit Juice WRLD zeigt sein absolutes Talent für catchy Flows und Melodien. Das ist wirklich einer meiner Faves. Sehr guter Song auf dem Album, aber der Banger des Projekts bleibt natürlich Go Stupid mit Stunner 4 Vegas und NLE Chopper. Huh, die passen perfekt zueinander, der knallt hier ganz mies rein. Dieser Beat, Freunde, der hat mich behindert gemacht. Also der Song kam, oder das Video kam vor 3 Monaten schon raus, aber es ist wirklich immer noch so ein Kracher, knallt super geil rein, kann ich jedem empfehlen, bei einer Party das Ding reinschmeißen, das wird funktionieren. Einer der besten US-Rap-Tracks dieses Jahr, ohne Frage. Also, Go Stupid, Go Stupid, auf jeden Fall. Auf 33 rappt er über verstorbene Freunde und auf 21 über seine Erfahrungen mit Drogen und Mental Health Problemen. Und dann kommt zum Ende noch mit Wishing for a Hero so eine richtig frische, rasante Neuversion von Tupac's Changes, die wirklich überraschend gut funktioniert. Also, was mich überrascht hat, wie stilsicher er irgendwie die Songs auswählt, wie stilsicher er dieses Album zusammengeschustert hat. Es ist kein Wunderwerk, aber es ist gerade für so einen Newcomer aus den USA, aus Amerika, ist es wirklich bewundernswert, hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste halt nicht, was mich auf The GOAT erwarten würde, aber ich wurde positiv überrascht. Er könnte sicher hier und da noch ein paar interessantere Beats picken, aber gerade die Drums knallen selbst auf diesen seichteren Songs gut rein, sodass man halt nicht schnell das Interesse verliert. Sein Mixtape von letztem Jahr, Dire Legend, hatte mit Pop Out den größeren Hit und mit Dying Breed auch einen super atmosphärischen Gänsehautbanger mehr drauf als das Album hier. Aber der Junge weiß, was er tut und kann noch viel reißen, wenn er so weitermacht. Daher Polo G, vielleicht wirklich bald ein Goat. Wir werden sehen. Das war's mit den Reviews für heute. Ich habe keine großen Filme geguckt, Leute. Ich bin am Ende meiner Kräfte, gerade was Podcast machen angeht. Das ist halt wieder ein bisschen wie die Schaf- und Wolf-Geschichte. Ich werde euch sagen, ich mache eine Pause, ich kann nicht und komme trotzdem mit einem Podcast um die Ecke. Wer soll mir glauben? Fuck it, Freunde. Ich habe gedacht, ich kann die Leute hier nicht hängen lassen. Ich muss heute Gas geben. Daher jetzt zum Ende des Podcasts, damit ich euch ins Wochenende entlassen kann. Damit ihr auch diese Feiertage genießt zum Ende des Podcasts. Meine kleine Kurzreview, mein kleiner Ausblick oder Rückblick auf The Last Dance. Denn die letzten beiden Folgen, Folgen 9 und 10, sind am Montag rausgekommen. Die zeigen, wie Jordan wirklich sein zweites Three-Peat holt. Gerade in den zwei Finals 97, 98. Beides Mal gegen die sehr, sehr guten Utah Jazz. Und ja, das Ende kennen wir bereits. Unfassbar gute Doku gewesen. Es wird mir fehlen. Ich meine, seien wir ehrlich, für alle Sportfans, NBA-Fans, das hat uns jetzt die gesamte Quarantänezeit über oder fast die gesamte Quarantänezeit über begleitet. Es wird mir fehlen auf jeden Fall. Und ich könnte mir nochmal 10 Stunden davon angucken. Weil man am Ende sich sagt so, Mann, da gibt es so viele interessante Momente, so viele interessante Personen, die alle hätten noch reden können. Es ist nicht immer möglich. Klar, Jordan stand im Vordergrund, was ich verstehe, aber jemand wie Toni Kukoc, der leider nur in dieser Dreamteam-Episode wirklich dran kam, der ein fantastischer Spieler war. Ich hätte gerne viel mehr von ihm gesehen. Auch die Geschichte zu Steve Kerr war super interessant. Ich wusste auch nicht, dass das mit seinem Vater passiert ist. Und auch wie er dann sein Game abgesteppt hat, und um dann Jordan zu helfen, auch in 97 in den Finals. Super interessant. Und wie gesagt, es gibt 10 andere Leute, die genauso interessant wären, über die ich mehr erfahren hätte bei so einer Doku, und das ist nicht immer möglich, aber wenn sie eins bewiesen hat, ist wie, ja, dass der Mythos berechtigter Mythos ist von Jordan und von den Bulls und von den 90ern. Also die NBA war damals gespickt mit Talenten, gespickt mit fantastischen Spielern und Hall of Famern, und es war einfach eine andere Zeit. Es war vielleicht, ja, es ging vielleicht härter zu, aber es war halt wirklich so ein ehrlicher Sport gefühlt, und du hattest so viele verschiedene interessante Teams, so viele verschiedene Charaktere, richtig viel Personality, sei es Isaiah Thomas oder sei es Karl Malone oder sei es Reggie Miller, der jetzt auch vorkam in Episode 9. Geniale Leute, die bis heute Legenden sind des Games, und gut, mich würde interessieren, wie wir dann in 10, 20 Jahren auf die Periode jetzt gucken und ob es da schon eine Doku gibt über LeBron oder Durant oder die Warriors, wie auch immer. Würde mich sehr interessieren, und ich glaube, der Erfolg oder ja, so wie das eingeschlagen hat, der Impact von The Last Dance wird die Leute auch dazu bringen, weiterhin solche Dokus zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass was kommt zu Shaq und Kobe bei den Lakers, die ja auch mit demselben Trainer wie die Bulls nochmal 3 Titel geholt haben in Folge. Und ja, ich bin gespannt. Oder eine Doku zu den Spurs wäre auch super interessant, was Popovic da aufgebaut hat in den letzten 10, 20 Jahren. Ist ja auch eines filmischen Denkmals wert. Würde mich alles interessieren. Vielleicht kriegen wir das zu sehen. Aber ich fand's toll, dass die Doku einfach auch viele Leute, die jetzt nicht so im Basketball drinstecken, irgendwie zum Basketball gebracht hat. Und ja, es hätte nur Jordan sein können. So wie Jordan 92 durch die Olympischen Spiele Basketball in Europa nochmal viel größer hat boomen lassen, so ist es jetzt wieder Jordan und seine Doku, die auch nicht basketballaffine Menschen dazu bringt, das zu gucken. Wie gesagt, mein Vater hat angefangen mitzugucken, der konnte sich vage erinnern an die Jordan-Zeit, war aber nie ein großer Basketballfan. Der war die letzten 4 Folgen so gebannt, so gespannt, der war richtig drinne, der konnte auch gar nicht fassen, was für eine Motivation Jordan hatte. Und was ich mitnehme danach ist, Bro, step your game up, sage ich zu mir selbst. Wenn du siehst, mit welchem Ehrgeiz Jordan an die Spiele rangegangen ist, das ist so inspirierend, das bringt so viel Power in einem raus. Man möchte rausgehen, man möchte es der Welt beweisen. Wie gesagt, ich habe The Last Dance geguckt und habe mir gesagt, Bro, du ziehst diese Woche diesen verkackten Podcast durch. Egal was passiert, egal ob du dann besoffen bis 3 Uhr früh sitzt und schneidest, du ziehst das durch. Und alle anderen Podcasts werden sehen, du droppst 55 Punkte mit diesem neuen Podcast und boom, hier sind wir. Was soll ich sagen? Fantastische Doku, eine der besten Doku-Serien, die ich je in meinem Leben gesehen habe, und super interessant, Ich wünschte nur, es wären 20 Teile und nicht 10, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was dazu. Ach so, bevor wir das hier beenden, muss ich euch noch was sagen. Es gibt auf YouTube diesen Kanal, der heißt SB Nation und der macht fantastische Videos über auch sportgeschichtliche Events und da gibt es ein Video zu den Bulls, wie die Bulls nach der Jordan-Ära zusammenbrechen. Super interessant, ich kann es allen empfehlen, das zu gucken. Es ist der perfekte Nachtrag zu der Doku, also geht auf SB Nation, da kommt dieses Video How the Bulls Fell Apart After Jordan oder irgendwie so heißt das. Ihr werdet es finden, es ist eins der meistgeklickten Videos auf der Seite. Super interessant und dieses Format, oder ich glaube, die hängen auch mit ESPN irgendwie zusammen, dieses Format produziert generell fantastische Videos zu NBA und zur NFL-Geschichte, also jeder, der sich für amerikanische Sportsachen interessiert, der sollte da auf jeden Fall reinschauen. Tolle Videos, alle so zwischen 10 und 20 Minuten, kann man sich easy geben zum Frühstück oder wenn man mit dem Keulen fertig ist. Also kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Ansonsten, Freunde, meine Stimme ist schon wieder rau. Ich bin komplett abgefuckt und tot. Also ich werde mich jetzt pennen legen. An dem Wochenende stehen eh noch ein paar Festivitäten an, in kleiner Runde natürlich. Und ich muss jetzt erstmal meinen Rausch ausschlafen. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin am Arsch, weil Heuschnupfen wieder meinen Kopf komplett zereimert hat, Kafferlash-mäßig, ich bin raus. Ansonsten vergesst nicht zu folgen, geht auf instagram.com @ Vibe mit Visi oder auf Twitter @VeniVidiVisi. Folgt mir, folgt der Seite, lasst euch überraschen, neuer Content kommt, neue lustige Bilder kommen, neue Memes kommen, neue Ankündigungen kommen. Wollt ihr Teil von der Wave sein, wollt ihr mit mir viben, dann folgt ihr den Seiten. Ansonsten empfiehlt es weiter euren Moms, euren Dads. Bleibt mir brav. Wir sehen uns. Ich hab euch alle lieb. Visi out.
Goodbye.